Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der Föderalismus in Deutschland hat Vorteile, allerdings hat er auch Nachteile. Zum Beispiel, die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen waren bis heute Nachmittag geöffnet, bis die Landesregierung dann auf jene Linie eingeschwenkt ist, die die anderen Bundesländer vorgegeben haben. Also Spielplätze jetzt auch geschlossen. Diese Einheitlichkeit ist schwer zu erreichen. Das Gleiche gilt natürlich für Europa, für das EU der 27. In Sachen Grenzregime war das bis heute auch eher ein Flickenteppich. Dann hat man einen Gipfel gemacht, einen virtuellen Gipfel, sowas gibt es inzwischen auch. Und nun ja, etwas näher ist man sich gekommen. Über dieses Thema werden wir Sie in dieser Sendung informieren. Dann haben wir neben Corona unter anderem noch das Folgende. Flüchtlinge, Videokonferenz von Merkel, Macron und Erdogan. Der Vorwahlkampf in den Vereinigten Staaten steht auch im Sinne der Krise und die Europameisterschaft ist verschoben. Das haben Sie in den Nachrichten hier bei uns gehört. Der Blick in die Kommentarspalten, all das haben wir natürlich für Sie. Wir beginnen aber beim europäischen Gipfel. Die jeweiligen Staats- und Regierungschefs haben getagt und sie haben weitreichende Beschlüsse gefasst. Paul Vorreiter.
Es ist eine volle Tagesordnung gewesen, die die EU-Staats- und Regierungschefs abzuarbeiten hatten. Vieles hat sich angesammelt, mitunter auch wegen des Flickenteppichs an Einzelmaßnahmen, die die Mitgliedstaaten an ihren Grenzen, aber auch innerhalb der Länder umgesetzt haben. Ab jetzt soll alles harmonischer werden. Das ist das Signal, das von der Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs ausgeht. Das betrifft unter anderem die Handhabe an den europäischen Außengrenzen. Hier folgten die Staaten nach den Worten von Kanzlerin Merkel den Empfehlungen der EU-Kommission.
Dass wir dafür Einreiserestriktionen, also im Grunde ein Einreiseverbot, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen erlassen. Das muss durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das soll für 30 Tage gelten. Und Deutschland wird das sofort umsetzen.
Davon ausgenommen sind laut den Plänen der Kommission EU-Bürger, die nach Hause kommen wollen und auch einige wenige andere Personengruppen, zum Beispiel Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Aber auch was die Kontrollen an den EU-Binnengrenzen angeht, hat sich bei den Staats- und Regierungschefs Gesprächsbedarf angestaut. Die EU-Kommission hatte daher Leitlinien für ein Grenzmanagement vorgeschlagen. Die sollen unter anderem dafür sorgen, dass lebensnotwendige Waren und Medikamente die Grenzen schnell passieren können. Kanzlerin Merkel.
Wir haben da einige Schwierigkeiten im Augenblick und alle Mitgliedstaaten haben aber darauf eingegangen und haben gesagt, sie werden sich bemühen, die Wartezeiten an den Grenzen auch zu minimieren und die entsprechenden technischen Voraussetzungen, zum Beispiel spezielle Bus- oder Autobahnspuren dafür zu finden.
Gemeint ist damit der Vorschlag der Kommission, eine grüne Spur einzurichten, an der bestimmte Fahrzeuge reibungslos über die Grenze gelassen werden. Luxemburgs Premier Bettel hat während der Videokonferenz darauf hingewiesen, dass Luxemburgs Gesundheitssystem in hohem Maße von Berufspendlern abhängig ist, die nicht an den Grenzen feststecken dürften. Die Mitgliedstaaten zeigten sich bereit, auch dieses Problem zu lösen. Wie schnell und wie gut das passiert, das wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Unterdessen bereitet sich die EU-Kommission darauf vor, den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Krise zu vermindern. Die EU-Staats- und Regierungschefs gaben der Brüsseler Behörde den Auftrag, ihre bereits vorgestellten Ideen weiterzuentwickeln.
This is an external shock and it hits the whole world. We have never had that before. The enemy is a virus. And now we have to do our utmost to protect our people and to protect our economies.
Um den externen Schock, der die ganze Welt erschüttert, das Virus zu bekämpfen, die Menschen und die Wirtschaften zu unterstützen, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, will ihre Behörde im Grunde sämtliche Hebel in Gang setzen. Dazu zählen unter anderem 37 Milliarden Euro an EU-Geld plus Geld aus den Mitgliedstaaten. Auch sollen bestehende Regeln großzügig interpretiert werden. Brüssel will nicht mehr streng sein, wenn Länder es mit ihren Schulden zu weit treiben, also den Wachstums- und Stabilitätspakt flexibel auslegen, ebenso die Regelungen zu Staatsbeihilfen und die Europäische Investitionsbank kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme greifen lassen. Auch in einem anderen Bereich erhält die EU-Kommission Rückendeckung von den Staaten im medizinischen Kampf gegen das Coronavirus. Etwa bei ihren Sammelausschreibungen für medizinisch notwendige Produkte wie Atemmasken und Handschuhe sowie bei den Plänen, den Export von wichtigem Material dieser Art in Drittstaaten zu reglementieren.
We need to make important progress in the next days and in the next weeks on this important topic,
sagte Charles Michel. Etwa zeitgleich zur Pressekonferenz des EU-Ratspräsidenten und am selben Ort in Brüssel verhängte die belgische Regierung ein strenges Ausgehverbot. In Kürze dürfen die Bewohner ebenso nur noch das Haus verlassen, um das Nötigste zu besorgen, so wie in Frankreich schon. Spazierengehen soll nur noch mit einem Bekannten oder Angehörigen erlaubt sein. In die Zeit des strengen Ausgehverbots fällt auch der nächste geplante Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Beinahe unnötig zu erwähnen, auch der wird wieder eine Videokonferenz.
Das war der Bericht von Paul Vorreiter. Das war der EU-Gipfel, ein ganz besonderer per Schalte und nicht der direkten Kontakte. Wir wollen jetzt mit einem Europapolitiker reden, der am Telefon ist, der auch nicht direkt bei mir im Studio ist. Ich begrüße Reinhard Bütikofer von den Grünen. Guten Abend, Herr Bütikofer.
Guten Abend, Herr Zuhaide.
Herr Bütikofer, womit wollen wir anfangen? 1 Billion im Zweifel für die Wirtschaft oder die Grenzen? Welches Thema ist Ihnen eher im Kopf heute Abend?
Fangen wir mal mit den Grenzen an, weil dabei geht es ja darum, die erste Priorität effektiv ins Auge zu fassen, nämlich zu verhindern, dass sich dieser Virus immer noch schneller ausbreitet.
Und ist das richtig, was da jetzt beschlossen worden ist?
Ich habe 2 Dinge gehört. Erstens, man will gemeinsam an den Außengrenzen Sicherheit schaffen. Das halte ich für richtig. Und zweitens, man will aber auch dafür sorgen, das ist vielleicht ein bisschen höflicher formuliert worden, aber trotzdem ist es, glaube ich, rübergekommen, man will dafür sorgen, dass nicht durch einseitige Maßnahmen innerhalb der EU, wo die Hälfte ungefähr der Mitgliedsländer jetzt in der einen oder anderen Weise ihre Grenzen schließen, es zu enormen Durcheinander, zur enormen Behinderung für die Bürger und auch für die Wirtschaft kommt. Zum Beispiel an den ungarischen Grenzen und an den polnischen Grenzen hat es in den letzten Tagen ziemlich belämmernde Situationen, zum Beispiel für baltische Bürger oder für rumänische Bürger gegeben, die nicht mehr nach Hause kamen. Sowas muss natürlich unterbunden werden. Und gleichzeitig brauchen wir aber, glaube ich, auch den Außengrenzenschutz, wenn wir im Inneren ein Minimum an Bewegungsfreiheit aufrechterhalten wollen.
Genau, was Sie ansprechen, zeigt ja, dass Europa eigentlich nicht handlungsfähig ist. Ist das nicht ein Armutszeugnis, dass man da überhaupt so viele Tage braucht? Und auch was jetzt beschlossen ist, nun ja, welche Hoffnung haben Sie, dass das jetzt einheitlich funktioniert? Oder ist es nur der kleinste gemeinsame Nenner?
Na, Europa sind nun mal 27 Länder und ich glaube, wir tun uns jetzt auch keinen Gefallen, wenn wir nur darüber lamentieren, dass das nicht alles wesentlich schneller und wesentlich koordinierter gegangen ist. Wir haben immer noch die Chance, wenn wir jetzt gut koordinieren, doch eine wesentliche Wirkung zu erzielen, damit es nicht so dramatisch wird, wie es wird, wenn wir durcheinander laufen wie ein Hühnerhaufen.
Auf der einen Seite sagen natürlich manche nicht ganz zu Unrecht, ob das jetzt nun gerade an der Grenze passiert. Das ist eigentlich nicht das entscheidende Thema. Das entscheidende Thema ist, dass Menschen ihre Mobilität insgesamt einstellen. Könnten die Grenzen nicht auch das falsche Symbol sein, überhaupt diese Debatte? Das führen ja nicht wenige, die dafür sind, dass wir uns alle mehr zurückhalten.
Na, ich glaube nicht, dass man das jetzt gegeneinander ausspielen muss. Richtig ist, dieses Zuhausebleiben, dieses eben sich nicht zusammen in die Sonne setzen mit 50 anderen Leuten und so weiter, das ist sicherlich ganz entscheidend. Aber es ist eben auch entscheidend, dass nicht durch reingetragene Infektionen jetzt aus anderen Ländern, die ja auch ihre Probleme haben, die Maßnahmen, die wir intern ergreifen, immer wieder untergraben werden. Man muss das eine tun und das andere nicht lassen.
Auf der einen Seite, damit switche ich fast rüber zur Wirtschaft. Ich habe gerade heute noch gehört, da steht ein Lastwagen an der deutsch-österreichischen Grenze, der hat Schutzmasken, die in Wien dringend in einem Krankenhaus gebraucht werden und der kommt nicht durch. Das kann es doch auch nicht sein, oder habe ich da jetzt was nicht verstanden?
Nee, das kann es nicht sein und es kann auch nicht sein, dass wir die Serben zwingen, sich bittend und bettelnd an China zu wenden, weil wir ihnen die erforderlichen Masken und das andere medizinische Gerät nicht geben. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es da jetzt einen wichtigen Schritt nach vorne gegeben heute, weil man sich verständigt hat, dass man gemeinsam beschaffen will, dass man nicht mehr sozusagen Verteilungskämpfe organisiert zwischen den Mitgliedsländern. Wie viel gebe ich dir? Wie viel brauche ich selbst? Gebe ich dir überhaupt was? Wie man es auch zunächst Italien gegenüber schäbigerweise praktiziert hat, sondern dass man gemeinsam beschafft und dann dafür sorgt, dass das so verteilt wird, dass alle genug davon kriegen, einschließlich der Länder, wie Serbien oder anderer Beitrittsländer. Ich glaube, das wäre wichtig.
Ich ziehe noch mal einen Strich unter diesen Teil des Gesprächs. Sie bleiben höflich und freundlich, aber ein richtiger Ausweis für die europäische Idee war das alles nicht. Das war jetzt auch sehr freundlich formuliert von mir.
Ja, das ist wahr. Ich kann auch anders formulieren, wenn Sie wollen, aber ich glaube nicht, dass wir uns vor allem um einen Rhetorikwettbewerb liefern sollten, sondern wir müssen gucken, wie wir praktisch die Überzeugungskraft der Tat zustande bringen. Denn ob wir jetzt Europa heftig kritisieren oder Europa verteidigen, das alles nützt am Ende gar nichts, wenn Europa nicht zeigt, dass durch Zusammenarbeit wir alle besser über die Runden kommen, als wenn jeder vor sich alleine hinwurschtelt. Und das betrifft natürlich insbesondere die Wirtschaft, wo wir in Deutschland wahrscheinlich besonders große Schwierigkeiten kriegen werden, weil wir besonders stark vom Import und Export abhängig sind, stärker als zum Beispiel Frankreich oder kleinere Länder. Aber kleinere Länder in der EU haben gar nicht die Möglichkeiten, wie wir sie haben, uns wirtschaftlich auch zu wehren. Deswegen wird an der Stelle, glaube ich, ein ganz entscheidender Kampf um die Zukunftsfähigkeit dieses europäischen Projektes geführt werden. Schaffen wir es, dass Europa diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die nicht nur ein paar Monate dauern werden, die mindestens ein Jahr dauern werden, glaube ich, ob man die gemeinsam angeht, gemeinsam eine Finanzierung sucht, gemeinsam Regeln schafft, die Flexibilität ermöglichen.
War das dann heute wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung? Das waren ja diese Whatever-it-takes-Momente, die wir jetzt mehrfach schon gehört haben, erst von den Finanzministern, auch von den Staats- und Regierungschefs. Oder fehlt Ihnen da noch was?
Nein, das waren heute gab es die Whatever-it-takes-Rhetorik, aber die Whatever-it-takes-Maßnahmen gab es noch nicht. Ich glaube, da wird man in wesentlich größerem Umfang Geld mobilisieren müssen. Im Moment geht es noch um Liquiditätshilfen für Unternehmen. Das ist ja nur der bescheidene Anfang. Es wird um Insolvenzprobleme gehen. Es wird darum gehen, zu verhindern, dass Firmen wegen dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch einen Nachfrage- und durch einen Angebotsschock verursacht werden, völlig über die Wupper gehen. Und dafür brauchen wir wesentlich größere Geschütze wirtschaftlicher Art, als heute überhaupt diskutiert worden sind.
Denken Sie bei sowas dann auch mit, dass man im Zweifel denen, die jetzt Hilfe bekommen, die in der Vergangenheit möglicherweise hohe Gewinne auch in Milliardengrößenordnung gemacht haben und die später und künftig auch irgendwann machen wollen, dass die dann auch wieder zurückzahlen können? Also so eine Art Beteiligung. Die Amerikaner haben es in der Bankenkrise gemacht. Sie haben sich beteiligt an den Banken. Als es denen besser ging, haben sie Aktien verkauft, war für den Staat ein gutes Geschäft. Wir haben Geld reingebuttert.
Warum sollen wir vom Mutterland des Kapitalismus, den USA, nicht auch mal was lernen?
Dankeschön, das war Reinhard Bütikofer für die Grünen im Europäischen Parlament. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Schauen wir jetzt in die Bundesrepublik. Die Bundesländer habe ich angesprochen. Wer handelt wie? Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, die Gefahr ist hoch und sie wird immer höher. Was das für die Bundesrepublik Deutschland heißt, sagt uns Claudia van Laak.
Das Robert-Koch-Institut sieht erheblich gestiegene Gefahren für Deutschland durch das Coronavirus. RKI-Chef Lothar Wieler teilte am Vormittag mit, die Gefährdungslage sei ab heute auf hoch eingestuft.
Der Hintergrund für die geänderte Risikoeinschätzung sind die weiter steigenden Fallzahlen und insbesondere die in den vergangenen Tagen vermehrt eingegangenen Alarmsignale aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst und von Kliniken auch.
Der Fokus der Pandemie hat sich verlagert, weg von China hin nach Europa. Die von den Staaten verhängten Einschränkungen des öffentlichen Lebens seien vermutlich keine kurzfristigen Maßnahmen, so die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Die Lage müsse immer wieder neu bewertet werden, die Pandemie könne allerdings 2 Jahre andauern. RKI-Chef Wieler forderte, die Kliniken müssten sich jetzt schnell auf eine wachsende Zahl von Schwererkrankten vorbereiten. Das Land Berlin hat in diesem Zusammenhang beschlossen, in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr zügig eine Extraklinik mit 1000 Betten aufzubauen. Die Covid-19-Klinik soll auf dem Gelände der Berliner Messe entstehen. Die Länder setzen unterdessen die gestern gemeinsam mit der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zügig um. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren, um die Zahl der Neuinfektionen zu begrenzen. Schulen und Kitas sind bereits geschlossen. Jetzt kommt der Einzelhandel hinzu. hinzu. RKI-Chef Lothar Wieler.
Ohne diese Maßnahmen müssten wir davon ausgehen, dass wir in wenigen Monaten vielleicht mehrere Millionen Krankheitsfälle haben. Und das wollen wir vermeiden. Und darum möchte ich alle bitten, dass sie diese Maßnahmen ernst nehmen und auch umsetzen, so wie wir das ja seit vielen Wochen wirklich fordern.
Allerdings setzen die Bundesländer die beschlossenen Richtlinien nicht einheitlich um. Während viele Landesregierungen heute beschlossen, dass die Restaurants von 6 bis 18 Uhr öffnen dürfen, teilte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit.
Wir haben eine Regelung bei den Restaurants und Gaststätten, wo wir am Sonntag noch gesagt haben, bis 18 Uhr, weil viele ihren Mittagstisch nutzen. Wir haben jetzt entschieden, um 15 Uhr werden alle Restaurants geschlossen. Auch das ist eine gravierende Maßnahme, die signalisiert, wer darauf angewiesen ist, sich Essen zu beschaffen, soll das können, aber beim Abendessen wird es nicht mehr in Restaurants stattfinden. Deshalb die klare Entscheidung, 15 Uhr.
Unterschiedliche Regelungen wird es auch bei den Spielplätzen geben. Heute früh noch hieß es aus Nordrhein-Westfalen, unsere Spielplätze bleiben offen. Am Nachmittag dann eine andere Entscheidung. Die Spiel- und Bolzplätze bleiben ab morgen zu. Anders in Berlin. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi teilte mit, sowohl Zoo- und Tierparks als auch die Spielplätze in der Hauptstadt bleiben geöffnet.
Wir haben das Thema sehr ausführlich im Senat erörtert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir diese Bereiche nicht schließen wollen. Auch aus dem Grunde, weil wir denken, dass wir jetzt so viele Verbotsregelungen auf den Weg gebracht haben, so viele Einschränkungen für die Menschen, sodass sozusagen in der Natur, im offenen Raum hier auch Begegnungen möglich sind.
Friseurläden dürfen weiter öffnen, auch Sanitärhäuser und Drogeriemärkte, Imbissläden und Bäckereien ebenfalls. Außerdem bleiben geöffnet
Abhol- und Lieferdienste, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, auch was See- und Hörbereiche angeht, Tankstellen, Banken, Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf und Buchhandel, Bau- und Gartenbau und Tierbedarfsmärkte, Fahrradgeschäfte, Bestattungsunternehmen, Handwerk und Handwerkerbedarf und Großhandel.
Diese Liste dürfte im Großen und Ganzen in allen Bundesländern gelten. Kleine Abweichungen sind möglich. Nordrhein-Westfalen hat bereits beschlossen, dass Lebensmittelgeschäfte künftig auch sonn- und feiertags öffnen dürfen. Andere Bundesländer werden in den nächsten Tagen über die Sonntagsöffnung entscheiden. Die drastischen Maßnahmen gelten in der Regel ab morgen. Überwacht werden sie von den Ordnungsämtern und der Polizei.
Soweit der Bericht von Claudia van Lack. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind da und das trifft alle. Die großen Unternehmen, über die werden wir gleich berichten, aber es trifft natürlich auch Einzelunternehmen und viele kleine und mittlere, Künstler zum Beispiel. Wie kommt man über den Monat, ist eine der ganz, ganz wichtigen Fragen. Theo Gers versucht einige Antworten nach seiner Analyse.
VW hält wegen des Coronavirus die Bänder an, auch auf Druck der Belegschaft. Spätestens am Freitag ist erst einmal Schichtende in den deutschen und europäischen Werken, bei VW und Audi, aber auch bei Skoda in Tschechien. VW-Chef Herbert Diess kam am Morgen auf der Bilanzpressekonferenz gleich zur Sache.
Angesichts der sich aktuell deutlich verschlechternden Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit bei der Teileversorgung unserer Werke wird es an den Standorten unserer Marken unmittelbar auch zu Produktionsunterbrechungen kommen.
Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn der Produktionsstopp, offiziell ist die Rede von mindestens 2 Wochen, Experten befürchten aber Schlimmeres, erfolgt auch auf Druck der Belegschaft. Vor allem aus der Produktion gab es Beschwerden über eine Zweiklassengesellschaft, heißt es in einem Schreiben von Betriebsratschef Bernd Osterloh. Während im Bürobereich bei VW Abstandsgebote wegen der Corona-Epidemie gelten würden, arbeiteten die Kollegen am Band Schulter an Schulter. Für den Betriebsrat kommt deshalb auch die letzte Schicht am Freitag zu spät. Wir erwarten jetzt einen geordneten Ausstieg aus der Fertigung, forderte Osterloh. Diese dürfte bei VW durch Corona um 10-20% in diesem Jahr sinken, von über 11 auf 9-10 Millionen Fahrzeuge. VW ist nicht der einzige Autokonzern, der heruntergefahren wird. Opel stoppt heute die Produktion in Kaiserslautern und Eisenach, Ford am Donnerstag in Köln und Saarlouis. Damit werden jetzt die ersten Großkonzerne heruntergefahren. Doch auch in den kleinen Unternehmen wachsen die Probleme.
Die kleinen Unternehmen brauchen wirklich Geld in der Tasche,
sagt am Morgen DIW-Chef Marcel Fratscher im Deutschlandfunk zur Lage der freien Musiker und Kulturschaffenden, der Therapeuten und der vielen anderen Freiberufler. Ihnen müsse jetzt schnell und direkt geholfen werden.
Man sagt, alle, die beim Steueramt gemeldet sind, kriegen 5.000 Euro oder 10.000 Euro in die Tasche sofort, um diese Zeit lang überleben zu können. Gerade für Solo-Selbstständige oder für Selbstständige mit sehr kleinen Unternehmen. Wir haben weit über 4 Millionen, fast 5 Millionen Selbstständige in Deutschland. Viele davon Solo-Selbstständig. Das wäre ein Weg, wie man das gestalten kann.
Doch die Entscheidungen ziehen sich. Man sei da dran, heißt es am Nachmittag aus dem Bundesfinanzministerium. Da aber hat Bayern schon Fakten geschaffen. Am Mittag hält Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in München stolz ein Formular in die klickenden Kameras.
Das Antragsformular ist fertig. Antrag auf Soforthilfe, Corona-Hilfe. 2 Seiten, wo die nötigsten Angaben nur getätigt werden müssen.
Gestern hat der Ministerpräsident Söder 10 Milliarden Euro an Hilfen für die bayerischen Unternehmen angekündigt. Für Steuerstundungen, Ausfallbürgschaften und für das sogenannte Sofortgeld für Kleinunternehmen. Heute meldete Söder Vollzug.
Ab morgen wird es dazu über die Homepage die entsprechenden Ladeformulare geben, also die Antragsformulare, die man herunterladen kann. Und bereits ab Freitag gibt es die Möglichkeit von Zahlungen, wenn die entsprechenden Unterlagen eingereicht werden.
Und auch das Einreichen des Antrags ist, so versichert es Wirtschaftsminister Aiwanger, ein Kinderspiel. Der Unternehmer
lädt den runter, füllt den aus, muss am Ende handschriftlich unterschreiben, kann das Ding dann aber mit dem iPhone abfotografieren, PDF-Anhang per Mail einschicken. Aber wir brauchen noch die handschriftliche Unterschrift. Dann geht das Ding zu den Wirtschaftsförderern.
Und am Freitag ist das Geld auf dem Konto.
Bei bis zu 5 Beschäftigten maximal 5.000 Euro, bei bis zu 10 Beschäftigten 7.500 Euro, bis zu 50 Beschäftigte 15.000 Euro, bis zu 250 Beschäftigte 30.000 Euro.
Die Anträge dafür finden bayerische Kleinunternehmer und Unternehmerinnen auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums, der Bezirksregierungen und der Stadt München, betont Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
Also der Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betrieb, der Künstler, der Freiberufler, der Taxler, der jetzt wegen Corona kurz vor der Insolvenz steht, der Messebauer, kann in dieser Woche noch hier Geld sich holen.
Das war Hubert Aiwanger, wenn Sie ihn denn verstanden haben, im Beitrag von Theo Gers. Wir bleiben gewissermaßen beim Thema, wenn es auch eine leichte andere Richtung einnimmt. Männer und Frauen verdienen unterschiedlich viel, sowohl in den Berufen, allerdings auch im ganzen Leben. Das hat jetzt nochmal eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gezeigt, die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung herausgekommen ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das, was wir in diesen Tagen diskutieren, denn all jene, die uns ganz besonders helfen, denen geht es finanziell oft sehr, sehr schlecht. Nadine Lindner.
Die Corona-Krise bringt bestehende Ungerechtigkeiten im Arbeitsmarkt wie unter dem Brennglas zum Vorschein. So sieht es die Unternehmensberaterin Henrike von Platen im Deutschlandfunk Kultur.
Also ich bin sehr gestolpert über das ganze Thema der systemerhaltenden Berufe, wo dann Ärzte kommen. Und dann kommen aber sofort so Menschen wie Pfleger und Krankenpersonal und Verkäuferinnen und Verkäufer. Und dann überlege ich mir, wieso die Berufe bezahlt sind und dass das genau die Branche ist, die so schlecht bezahlt ist, außer mal abgesehen von den Ärzten.
Von Platen hofft nun darauf, dass gerade diese Berufe nach der Corona-Krise aufgewertet werden. Denn das könnte vor allem auch vielen Frauen helfen. Ein Punkt, der am heutigen Equal Pay Day eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte. Denn er markiert, bis zu welchem Tag im Jahr Frauen praktisch unbezahlt arbeiten, weil die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern weiter besteht. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 20% weniger als Männer. Die Lücke vergrößert sich zudem über das Erwerbsleben hinweg. Das zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Gründe sind Auszeiten für Kinder sowie Teilzeitarbeit. Am Ende, so die Bertelsmann Studie, verdienen Frauen im Leben im Schnitt nur halb so viel wie Männer. Auf diese Zahlen bezieht sich auch SPD-Familienministerin Franziska Giffey im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Naja, es gibt strukturelle Benachteiligungen. Wir haben viel, viel mehr Frauen, die in schlechter bezahlten Berufen sind, viel, viel mehr Frauen, die nur in Teilzeit arbeiten. Und das wirkt sich aus über 20% Lohnlücke, über 50% Rentenlücke dann.
Schlecht bezahlte, aber wichtige Berufe, vor allem von Frauen ausgeübt. Für die linke Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm, die in der Linksfraktion für Gleichstellung zuständig ist, ist klar.
Nun, es gibt erste Krisenreflexionen darüber, wie unangemessen diese Geringschätzungen, wie ungerecht Rollenbilder sind, nach denen Männer gut bezahlt entscheiden und Frauen schlecht bezahlt die Arbeit wegtragen.
Die Linkspartei hat als akute Reaktion auf die Corona-Krise gefordert, allen Pflegekräften 500 Euro pro Monat als Zulage zu zahlen. Ein Betrag, der dann natürlich Frauen und Männern gleichermaßen zukommen sollte, so die Linke. Doch wie kann sich langfristig nach überstandener Corona-Krise etwas ändern? Für Malte Lübker, bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zuständig für Tarif- und Einkommensanalysen, gibt es nur einen fast klassischen Weg.
Ja, der beste Weg zu fairen Löhnen für alle sind immer noch Tarifverträge. Und da hat sich im Pflegebereich erfreulicherweise die Einsicht durchgesetzt und auch die politische Initiative durchgesetzt, da einen Pflegetarifvertrag zu machen, der für alle Pflegekräfte gilt.
Vor allem beim Einzelhandel, so Lübker, der anders als die Pflege rein privatwirtschaftlich organisiert sei, gäbe es noch großen Handlungsbedarf.
Im Einzelhandel sind wir leider noch nicht so weit. Im Moment haben wir nur noch ein Drittel gut im Einzelhandel mit Tarifverträgen. Das führt zu einem Unterbietungswettbewerb, das führt zu schlechten Löhnen und da liegt es auf der Hand. Auch da müssen wir Tarifbindung wieder stärken.
Die Corona-Krise sieht Lübker also auch als Chance für mehr Anerkennung und bessere Löhne.
Sie hörten den Bericht von Nadine Lindner. Der Bundesaußenminister hat es heute gesagt, es sind viele deutsche Urlauber gestrandet und sie kommen nicht mehr zurück. Der ein oder andere schafft es mit anderen Fluggesellschaften selbst zu buchen, viel Geld auszugeben, aber für viele ist das nicht möglich. Jetzt werden sie zurückgeholt, Martin Polanski.
Außenminister Maas trat am Morgen vor die Presse und verkündete eine weitere drastische Entscheidung im Zeichen der Corona-Krise. Das Auswärtige Amt warnt nun vor allen touristischen Reisen ins Ausland.
Bitte bleiben Sie zu Hause, das hilft Ihnen und anderen. Diese Reisewarnung für touristische Reisen gilt weltweit.
Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von touristischen Reisen abgeraten. Mit der Warnung soll auch verhindert werden, dass weitere Deutsche im Ausland stranden, so der Außenminister. Tausende sitzen im Augenblick fest, weil viele Fluggesellschaften ihre Verbindungen drastisch zusammengestrichen haben. Die Bundesregierung will jetzt 50 Millionen Euro bereitstellen, damit kommerzielle Fluganbieter die Touristen schnell zurückholen können.
Dazu zählen im Wesentlichen zunächst Marokko, die Dominikanische Republik, die Philippinen, Ägypten und die Malediven. Für diese Luftbrücke werden die Anbieter in Zusammenarbeit mit uns Flüge bereitstellen.
Nicht für jeden Gestrandeten werde es aber eine 24-Stunden-Lösung geben. Ratschlag des Ministers, sich mit dem Reiseanbieter in Verbindung setzen und die Informationen auf der Seite des Auswärtigen Amtes verfolgen.
Die Bundeswehr war beteiligt an der NATO-Militärübung Defender Europe 20. Sie hat ihre Teilnahme jetzt allerdings ausgesetzt und abgebrochen. Christian Avital.
Betroffen sind einige hundert Bundeswehrsoldaten, die an den Militärübungen im niedersächsischen Bergen und auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern teilnehmen sollten. Die Gesundheit der Soldatinnen und Soldaten und die der Zivilbevölkerung habe oberste Priorität, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Bonn. Aktuell befinden sich auch einige wenige Bundeswehrsoldaten zu Übungszwecken in Polen. Ob auch sie zurückbeordert werden, darüber hat die Harthöhe noch nicht entschieden. Die Streitkräfte der NATO-Verbündeten, die sich bereits in Deutschland befinden, wird die Bundeswehr aber weiter unterstützen. Dazu gehören Leistungen wie das Auftanken eines Konvois sowie die logistische Unterstützung der Zeltstädte. In der vergangenen Woche hatten bereits die USA entschieden, ihre Beteiligung an dem in mehreren europäischen Ländern stattfindenden Großmanöver Defender Europe 20 deutlich zurückzufahren. Mit dem Manöver wollen die Amerikaner gemeinsam mit 17 NATO-Partnern üben, in kurzer Zeit große Truppenteile aus den USA nach Osteuropa zu verlegen.
Die amerikanischen Airlines bitten den Staat um Hilfe, um richtig viel Geld, 50 Milliarden Dollar Staatshilfe. Allerdings ist das nicht nur in Amerika so, auch in Europa. Zum Beispiel Alitalia soll jetzt verstaatlicht werden. Übrigens eine Fluggesellschaft, der es ohnehin nicht gut ging. Jörg Seiselberg.
Die Entscheidung ist Teil des geplanten Regierungsdekrets Cura Italia, Pflege Italia, mit dem Rom den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise begegnen will. Laut vom italienischen Kabinett beschlossenen Entwurf des Dekrets soll das angeschlagene Luftfahrtunternehmen in eine neue Gesellschaft überführt werden, die unter vollständiger Kontrolle des Finanzministers steht. Gleichzeitig will Italiens Regierung 600 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um der Luftfahrtbranche in der jetzigen Krise zu helfen. Alitalia steckte bereits vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in großen Schwierigkeiten und wurde Anfang 2020 nur durch einen weiteren 400 Millionen Euro Zuschuss des italienischen Staates am Leben gehalten. Seit 3 Jahren bemüht sich die Regierung in Zusammenarbeit mit der staatlichen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato, Käufer für Alitalia zu finden bzw. Partner, die bereit sind, in eine neu gegründete Gesellschaft einzusteigen. Alle Versuche sind gescheitert, die letzte Bieterfrist läuft in diesen Tagen aus. Die deutsche Lufthansa hatte ähnlich wie Delta zwischenzeitlich Interesse signalisiert, aber nie ein konkretes Angebot abgegeben. Unter anderem, weil die Lufthansa mit Skepsis sieht, dass Italiens Regierung stets Anteile auch an einer erneuerten Alitalia behalten wollte.
Um 23.40 Uhr schauen wir nun auf das Börsengeschehen. Und die Börse, das ist in diesen Tagen nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Auch heute ging es ab, dann allerdings wieder nach oben. Und am Ende nun ja, Dieter Rick.
Leichtes Durchatmen am Aktienmarkt. Der DAX gewinnt 2,25% und schließt den Handel bei 8.939 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen hingegen bleibt mit 1,4% im Minus. Beide Indizes zeigen über den Tag starke Schwankungen. Der DAX hatte am Vormittag fast alles zu bieten, von einem Plus von knapp 5% bis zu einem Minus von fast 4%. Nicht lange vor Handelsschluss hatte der Leitindex noch einen Gewinn von 3% verzeichnet und war damit wieder über die Marke von 9.000 Punkten gesprungen. Finanzexperten weisen darauf hin, dass diese Achterbahnfahrt am Aktienmarkt ein Hinweis auf Nervosität ist. Ein Zustand, der durch den aktuellen Index des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, nicht gerade abgemildert wurde. Der heute veröffentlichte ZEW-Index hat im März im Vergleich zum Februar den stärksten Einbruch verzeichnet, seit er im Jahr 1991 ermittelt wird. Für den Index befragt das ZEW professionelle Analysten und Anleger nach ihren Konjunkturerwartungen für das kommende halbe Jahr. Der März-Index verzeichnet den niedrigsten Stand seit Dezember 2011, als die Euro-Krise für starke Verunsicherung in der Wirtschaft gesorgt hatte. Die befragten Finanzexperten gehen wegen der Corona-Krise von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal aus und halten auch für das zweite Quartal einen Rückgang für sehr wahrscheinlich. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet die Mehrheit der Befragten einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts von etwa 1 Prozentpunkt.
Das war der Bericht von Dieter Rieck. Über die Grenzen von Europa haben wir schon in dieser Sendung gesprochen. Das hat allerdings mit dem Virus zu tun. Jetzt wollen wir noch einmal über die Grenze, vor allen Dingen die griechisch-türkische Grenze, reden. Und da wissen wir alle, der türkische Staatspräsident hat Europa zu erpressen versucht, indem er Menschen einfach auf den Weg geschickt hat. Europa hat sich gewehrt oder hat es versucht. Nun alle wissen wir, das ist keine Lösung, was da bisher vor Ort passiert. Heute nun hat es eine Videokonferenz gegeben, das scheint in Mode zu kommen, zwischen Erdogan auf der einen Seite, Merkel, dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Boris Johnson. Mit einer Lösung? Fragezeichen, Fragezeichen, Frank Capellan.
Die Kanzlerin redet nicht lange drumherum. Wirkliche Fortschritte hat es in der Flüchtlingsfrage nicht gegeben. Von einem neuen, überarbeiteten Abkommen mit der Türkei ist nach der Videoschalte mit dem türkischen Präsidenten Erdogan konkret keine Rede. Es fänden gerade Verhandlungen zwischen dessen Außenminister Cavusoglu und dem EU-Außenbeauftragten Borrell statt. Dem wolle man nicht vorweggreifen, erklärt Angela Merkel, ganz so, als könnten sie, ein Boris Johnson aus Großbritannien oder ein Emmanuel Macron aus Frankreich, im Gespräch mit Erdogan nichts ausrichten.
Wir sind jetzt nicht die Verhandlungsführer in diesem Sinne, haben uns aber eindeutig für das EU-Türkei-Abkommen ausgesprochen, haben auch die Bereitschaft gezeigt, gegebenenfalls mehr finanzielle Hilfen zu leisten, aber auch die anderen Punkte, zum Beispiel Gespräche über die Zollunion mit der Türkei, nicht aus dem Auge zu verlieren.
Dass die Europäische Union dem türkischen Präsidenten mehr Geld bieten muss, damit der Flüchtlinge weiter im Land behält, pfeifen in Berlin die Spatzen von den Dächern. Nur soll es möglichst nicht so aussehen, als gehe man unmittelbar auf den Erpressungsversuch Erdogans ein. Grünen-Chefin Annalena Baerbock hatte vor der Videoschalte in einem Interview mit dem RBB erklärt, sie erwarte
eine sehr, sehr deutliche Ansage von Seiten der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten.
Flüchtlinge dürfen nicht zum Spielball türkischer Interessen werden, fordert Baerbock. Zugleich drängt aber auch sie darauf, Ankara mit weiteren Mitteln bei der Versorgung von Menschen zu unterstützen. Im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens hat Europa bisher 4,7 Milliarden Euro zugesagt. Davon wurden 3,2 Milliarden ausgezahlt. Ohne Zweifel hat die Türkei mit 3,6 Millionen aufgenommenen Menschen einen sehr hohen Flüchtlingsanteil übernommen. Nach Ansicht der Grünen-Vorsitzenden muss Europa einerseits zahlen
und dass die Europäer kontinuierlich Geflüchtete aus der Türkei übernehmen, weil da fast 4 Millionen Geflüchtete derzeit sind und die Lage in Idlib ist ja weiterhin dramatisch.
Dass dort in Idlib ein Waffenstillstand vereinbart wurde, könnte Raum für politische Gespräche geben, bekräftigt Merkel. Deutschland stellt mehr als 100 Millionen Euro zur humanitären Hilfe für die Menschen im Norden Syriens bereit. Das Geld müsse nun schnell in der Region ankommen. Auch damit hoffen die Europäer, weiteren Fluchtbewegungen Richtung EU entgegenwirken zu können. Gerungen wird unterdessen weiter darum, zumindest einigen Menschen zu helfen, die in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gestrandet sind. Darüber haben die Staats- und Regierungschefs heute auch gesprochen, doch die Corona-Krise hat offensichtlich alles überlagert. Mit Blick auf die Flüchtlinge in Griechenland hält die Kanzlerin am Abend fest.
Beschlüsse dazu sind nicht geführt worden. Aber im Raum steht ja natürlich die Rückholaktion. Die ist ja auch von der Kommission betrieben worden, von mehreren Ländern über unbegleitete oder schwer kranke Jugendliche. Die läuft ja.
Eine sogenannte Koalition der Willigen hatte sich bereit erklärt, etwa 1500 Kinder und Jugendliche nach Europa zu holen. Wann dies geschehen wird, auf welche Staaten sie verteilt werden sollen, ist also nach wie vor unklar.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Wir wollen jetzt nochmal in die Vereinigten Staaten schauen. Dort gibt es ja natürlich auf der einen Seite auch das Thema Corona, da werden wir drüber reden, aber ansonsten laufen die Vorwahlen bei den US-Demokraten. Die laufen allerdings mit Hindernissen und über all das wollen wir jetzt sprechen. Dazu begrüße ich am Telefon bzw. in der Leitung Jan Böscher, unseren Korrespondenten. Schönen guten Abend oder guten Tag nach Amerika. Hallo.
Guten Abend.
Fangen wir mal an mit den Vorwahlen bei den Demokraten. Die stehen ja nun auch ganz im Zeichen dieses Virus. Was passiert heute, beziehungsweise was passiert nicht? Ich weiß nicht, was wichtiger ist.
Ja, das ist eine entscheidende Frage. Natürlich sind diese Vorwahlen auch von der Corona-Krise überschattet. Eigentlich sollten heute 4 entscheidende Bundesstaaten abstimmen. In Ohio hat es aber über Nacht die Entscheidung gegeben, diese Abstimmung zu verschieben. Da waren Gerichte involviert, aber am Ende haben die Gesundheitsbehörden die Wahllokale einfach dicht gemacht. Insofern, in Ohio wird jetzt später abgestimmt. Insofern waren nur noch 3 Bundesstaaten übrig und von dort hören wir unterschiedliche Berichte. Es gab durchaus Chaos in der Vorbereitung. Wahllokale, zum Beispiel in Altenheimen, wurden geschlossen. Andere Wahlbezirke hatten das Problem, dass freiwillige Helfer einfach weggeblieben sind. Andere wiederum versuchten, das Ganze zu organisieren, indem es überall Mittel gab, um die Hände zu waschen. Und es wurden Striche auf den Böden aufgeklebt, damit die Leute nicht zu dicht aufeinander warten. Insofern, die Erwartung ist, dass die an sich schon durchaus geringe Wahlbeteiligung bei solchen Abstimmungen in den USA heute noch geringer sein wird. Die Kampagnen hoffen natürlich, dass möglichst viele Leute in den Tagen zuvor schon die Briefwahl genutzt haben.
Das wird allerdings dann vermutlich an der Lage nichts ändern. Herr Biden liegt vorne und Sanders, hat er noch eine Chance?
Rechnerisch vielleicht noch ein bisschen, am Ende dieses Tages möglicherweise nicht mehr. Das hängt jetzt davon ab, wie die Wähler sich entscheiden werden. Es geht heute um 441 Delegiertenstimmen. Das sind doch einige. Und in den betroffenen Bundesstaaten liegt Joe Biden in den Umfragen zumindest vorne. Beide nehmen die Delegierten, die sie gewinnen, auch mit in den Parteitag. Deswegen wird die entscheidende Frage sein, wie klar wird Joe Biden vorne liegen? Und er kommt eher bei den älteren Wählern gut an. Ältere Leute sind eher aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Also auch in dieser Frage spielt das Coronavirus wieder eine Rolle.
Das heißt, am Ende kommt man vermutlich zu der Frage, wann zieht Herr Sanders sich zurück und macht er das so, dass man eine Partei bleibt? Das ist vermutlich die entscheidende Frage in diesen Tagen, oder?
Das ist die entscheidende Frage. Man merkt natürlich, die Corona-Krise hat auch die Aufmerksamkeit der Leute verändert. Es ist schwer, in so einer Zeit Wahlkampf zu führen. Bekannte Verbündete von Bernie Sanders sagen, dass er im Rennen bleiben wird, gar nicht mehr, weil er Chancen hat, sondern weil er seine Plattform, seine revolutionäre Plattform weiter propagieren möchte und auf den Parteitag Einfluss nehmen möchte. Die Frage ist natürlich, ob die Wähler dieses Spiel auch mitspielen wollen. Es würde für Joe Biden einfacher sein, wenn Bernie Sanders so schnell wie möglich aus dem Rennen ausscheidet, weil dann könnte er sich auf den Wahlkampf vorbereiten und der ist natürlich in Krisenzeiten an sich schwer genug.
Jetzt kommen wir dann zum amerikanischen Präsidenten. Der ist heute aufgetreten, hat versucht, mit einer großen Geste Geld unter die Menschen zu schmeißen, so eine Art Helikoptergeld. Und er hat sich natürlich wie immer selbst gelobt. Hier im Hintergrund läuft bei mir CNN. Da sieht man Umfragen und Zahlen. Da fühlen die Menschen sich mit seiner Art Politik machen allerdings nicht so besonders wohl. Wie kommt das an, was der amerikanische Präsident da unters Volk schmeißt?
Ja, sein großes Problem ist, dass er bis zur vergangenen Woche das Problem kleingeredet hat und jetzt eigentlich eine Kehrtwende hingelegt hat und in dieser Woche jetzt den Aktionismus zeigt, den sich viele wünschen. Es ist ein erstes Hilfspaket bereits im Kongress. Das soll in diesen Tagen beschlossen und verabschiedet werden. Das soll solche Dinge wie die Lohnfortzahlung und Krankheitsfall regeln. Und jetzt liegen 1 Billion Dollar auf dem Tisch, mit denen die Wirtschaft wieder angekoppelt werden soll. Unterschiedliche Ziele sind da im Blick, zum Beispiel natürlich die Airline-Branche, die haben große Probleme. Boeing hat schon angefragt nach Hilfen. Es soll aber auch dem einfachen Bürger geholfen werden. Die Idee ist, jedem mindestens 1.000 Dollar zu geben. Das ist zumindest die Idee. Die USA haben sowas in der Vergangenheit schon mal gemacht. Trotzdem sind viele Fragen offen. Zum Beispiel, wie organisiert man das? Sollen Milliardäre oder Millionäre dieses Geld auch bekommen? Und wie lange dauert das Ganze, denn die Leute brauchen jetzt Geld. Wer jetzt seinen Job verloren hat, der muss jetzt seine Miete bezahlen.
Das sind die Einsichten aus den Vereinigten Staaten, aus dem Vorwahlkampf und der aktuellen Diskussion. Jan Bösche war das für uns. Herzlichen Dank für diese Informationen. Unser letzter Beitrag hier beschäftigt sich auch nochmal indirekt mit dem Leitthema heute, Corona. Es geht um die Europameisterschaft. Es war eigentlich klar, dass sie verschoben werden muss. Die entscheidende Frage lautete nur noch, wird sie in diesem Jahr noch stattfinden, also etwas später, oder wird sie aufs nächste Jahr verschoben? Die Antwort kommt von Dietrich Karl Meurer.
In einer beispiellosen Solidaritätsaktion gewähre die UEFA den nationalen Ligen die Möglichkeit, ihre Wettbewerbe zu beenden. Die Gesundheit aller an den Spielen Beteiligten habe Priorität, so heißt es in einer Mitteilung des im Schweizer Nyon ansässigen Europäischen Fußballverbandes. Zuvor war in einer Videokonferenz beraten worden, unter anderem mit den Vertretern der Ligen und der 55 UEFA-Mitgliedsverbände. Ursprünglich sollte die Euro 2020 vom 12. Juni bis 12. Juli in 12 Ländern ausgetragen werden. Mit München war auch ein Spielort in Deutschland vorgesehen. Die Verschiebung wurde notwendig angesichts der rasanten Verbreitung des Coronavirus. In fast allen europäischen Ligen ruht deswegen der Spielbetrieb. Auch die Deutsche Fußballliga hatte beschlossen, dass in der Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga mindestens bis 2. April nicht gespielt wird. Im Zuge der EM-Verschiebung setzt die UEFA auch andere Wettbewerbe aus. Bis auf Weiteres werden in der Champions und der Europa League keine Spiele stattfinden. Auch die Frauenwettbewerbe werden ruhen. Die für Ende März angesetzten Länderspiele sollen ebenso wie die Playoffs zur EM Anfang Juni ausgetragen werden, sofern es die Corona-Pandemie zulässt.
Das war Dietrich Karl Meurer mit dem Fußball. Wie es denn bei Olympia weitergeht, ist noch nicht entschieden. Entschieden ist allerdings, dass es auch morgen Kommentare gibt. Die hat die Kollegin Sonja Helmke. Bitte schön.
Ja, das ist richtig. Die Situation in Deutschland angesichts der Corona-Krise beherrscht auch weiterhin die Schlagzeilen. Optimismus trotz der Einschränkungen verbreiten die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Es ist gut zu spüren, dass die Gesellschaft in diesen herausfordernden Zeiten bislang gut funktioniert und der soziale Kitt hält. Das muss auch so bleiben. Das gehört zum Kampf gegen das Coronavirus dazu. Niemand sollte beispielsweise die Verkäuferinnen bei Discountern und Drogeriemärkten noch mehr stressen. Zu oft müssen diese leider gegen Hamsterkäufe vorgehen. Wenn die Vernunft siegt, wird es auch in Wochen nicht zu Versorgungsengpässen kommen. Solidarität, Aufmerksamkeit, gegenseitige Hilfe sind aktuell gefragt. Nur Mut zum Improvisieren, titelt der Tagesspiegel aus Berlin und führt aus: Politische Entscheidungen überholen sich minütlich. Arbeits- und Betriebsmodelle geraten ins Rutschen. Die tägliche Versorgung muss sichergestellt werden. Und der Ausgang ist für alle ungewiss. Nur eines scheint klar: Jedes Leben ist berührt, jeder Mensch wird sich ändern müssen. Aber auch die Politik muss sich in der Krise ändern. Es braucht die Erklärung jedes einzelnen Schrittes, seiner Notwendigkeiten und Folgen. Und die von den Umwälzungen Betroffenen dürfen mit ihren wirtschaftlichen Sorgen nicht allein gelassen werden. Sonst schlägt Solidarität bald in Frust um. Der Kölner Stadtanzeiger geht näher auf die wirtschaftlichen Folgen ein. Aus der Finanzkrise hat die Politik gelernt, jetzt nicht klein zu denken. Kanzlerin und Minister haben sich in ihrer Wortwahl an die erfolgreiche Krisenrhetorik des damaligen EZB-Präsidenten Draghi angelehnt. Es wird getan, was immer nötig ist. Doch viele, ob am Band oder im Management, ahnen, dass der Staat trotz guten Willens irgendwann an Grenzen stoßen könnte. Die Süddeutsche Zeitung meint, die Demokratie, der freiheitliche Rechtsstaat, versagt eben doch nicht, wenn es darauf ankommt. Anlass zur Beruhigung ist das nur begrenzt. Vielleicht triumphiert der Populismus erneut, dann nämlich, wenn die Demokratien die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht abfedern. Diese Folgen treffen Ärmere, Geringverdiener, sozial Schwächere und Alleinerziehende zuerst. Sie alle werden am dringendsten Hilfe benötigen. Hier bildet sich eine neue soziale Frage heraus, auf welche die Politik bald schon Antworten wird finden müssen. Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft auf das kommende Jahr und bezeichnet den Schritt als einzige vernünftige Lösung. Bei einer EM, die in 12 Ländern stattfinden soll, wäre das Risiko einfach viel zu groß, dass auch im Sommer immer noch ein Land mit dem Virus und dessen Folgen zu kämpfen hätte. Ganz abgesehen vom Terminchaos, das eine unliebsame EM für diese und auch die nächste Saison bedeutet hätte.
Dankeschön, das war die Kollegin Sonja Helmke. Das war's hier bei uns, das war der Tag. Ich wünsche Ihnen natürlich noch eine angenehme Nacht und weise Sie auf die folgenden Sendungen hin. Wir werden auch die ganze Nacht über Sie informieren, über das, was wichtig ist. Ab 5 Uhr morgen früh der Kollege Stefan Heinlein, auch mit vielen Gesprächen zum Leitthema heute, Corona. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.